der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Ja, heute quasi mal so eine kleine Premiere, weil ich ja normalerweise so ich nenne es jetzt mal tagesaktuelle oder aktuelle Themen, die gerade so in der Presse, in Medien, Social Media und so weiter rumgeistern, gehe ich normalerweise gar nicht drauf ein, weil ich sage, weiß ich nicht, ob jetzt der Fokus zum 100. Mal das Sarah Wiener Interview mit Thema Soja veröffentlicht. Das ist mir ehrlich gesagt mittlerweile wurscht, weil selbst Leute aus meinem Umfeld, die mit Vegan überhaupt nichts am Hut haben, von alleine schon merken, dass das irgendwie alles auch ein bisschen langsam albern wird. Aber was mich jetzt doch irgendwie angefixt hat, ist, es gibt ja jetzt immer mehr vegane Kitas und dieses ganze Thema vegane oder pflanzliche, vegetarisch, wie auch immer, Kinderernährung oder beziehungsweise das Thema Kinderernährung, aufgehängt am Thema vegan, ist ja spätestens so in jedem Sommer irgendwie mal wieder Thema. Jetzt ist es so, ich kann euch ganz viel über Hunde erzählen, habe aber keine eigenen Kinder, nicht, dass es jemand falsch versteht, ich möchte das nicht vergleichen. Fakt ist, ich bin kein Experte für Kinderernährung, weil ich keine Kinder habe. Und habe mir jetzt einfach mal jemand ins Boot geholt, von dem ich weiß, dass ich ihn einfach mal dazu verdonnern kann, mit mir darüber zu quatschen. Er ist zum einen mein Podcast-Produzent und Moderator bei Antenne Mainz, der Volker. Von ihm weiß ich, dass er sich selber, er sagt zwar immer, er ernährt sich vegetarisch, aber er ernährt sich, ich bin jetzt mal so dreist, Volker, und sag das. Also ich sag immer, du ernährst dich veganer als manche Veganer, die ich kenne, aber ich weiß auch, du hast zwei Kinder und eine Familie und lebst so irgendwie schön auf dem Land. Und ich weiß, dass deine Kinder ja ihren eigenen Kopf haben und ich kenne ja dich ein bisschen. Und quatsch jetzt heute mal mit dir über dieses Thema, wie gehst du damit um, wie deine Kinder sich ernähren oder wie handhabt ihr das bei euch so in der Familie? Oder vielleicht erzählst du einfach erstmal so ein bisschen, wie das ist bei euch. Also ich weiß, irgendwie deine Kids essen oder deine Tochter zumindest ist da auf einem Trip. Die isst kein Fleisch und macht euch auch richtig so ein bisschen die Hölle heiß, wenn es ins Thema Urlaub geht und Umwelt.
Also ich fange einfach mal tatsächlich vorne an.
Genau.
Also wir leben tatsächlich alle vegetarisch, also sage ich jetzt mal, ja. Auch wenn du das jetzt gerade, es ist schon so, wir achten tatsächlich auch drauf, wo sind tierische Bestandteile drin, aber es gibt so ein paar Ausnahmen, ja, die sich halt immer einschleichen. Aber ja, du hast recht, es sind viele vegane Produkte im Haus. Wir sind, meine Frau und ich, eigentlich zu Vegetariern geworden, tatsächlich auch durch die Kinder. Das heißt, in dem Moment, als die Kinder ins Leben kamen, macht man sich dann doch immer so einen Tick mehr Gedanken. Das sind jetzt auch 17 Jahre, die wir vegetarisch leben. Hat mir zu keinem Punkt schwer gefallen. Also Fleisch wegzulassen war, ich fand es eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, auch nie wirklich richtig lecker. So ein Wiener Schnitzel habe ich ganz gut in Erinnerung. Muss aber auch sagen, das, was wir Ersatzprodukte nennen, die sind für mich gleichwertig. Und ich glaube auch ehrlich, wenn man aufrichtig dran geht und das richtig in viel Fett gebacken ist, merkt das auch der Fleischfresser nicht, sage ich mal, dass es eigentlich eine vegetarische oder vegane Variante ist. Diese Sachen sind so gut. Unsere Kinder sind logischerweise in einer vegetarischen Familie aufgewachsen. Keine Wachstumsstörungen, keine Mangelerscheinungen.
Wobei, ich muss gerade mal einhaken, also aber ohne Druck. Also das ist auf einer eigenen Basis.
Bei uns, ne? Zu Hause gab es kein Fleisch. Jetzt leben wir tatsächlich, wie du so schön gesagt hast, auf dem Land. Dann sind wir auch gerne mal auf ein Hoffest gegangen. Genau. Ein Bauernhof, der hier ganz in der Nähe, die selbst auch ihre tierischen Produkte, auch Fleisch erzeugen. Und dann haben die da die Bratwurst auf dem Grill gesehen und dann durften die diese Bratwurst auch kaufen und sie durften die auch probieren. Ich kann jetzt diese Bilder gar nicht wiedergeben. Das heißt, das ist echt ein Biss rein und es kam wieder raus aus dem Mund. Auch die netten Großeltern, die sich Sorgen gemacht haben, immer wieder Fleisch angeboten haben. Sie essen es nicht. Bei meiner Tochter ist es auch so, dass sie auch das, was wir noch als Ersatzprodukte manchmal essen, dass sie das gar nicht mag. Sie will das gar nicht. Das ist tatsächlich so. Und ich habe auch mal gelesen, dass Fleischessen antrainiert ist.
Ne, das, aber das meine ich ja. Das heißt, bei euch ist das also weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwie mit Druck. Das ist die ja freie Entscheidung eurer Kinder, die ihr dann natürlich mitgetragen habt, die ihr teilweise ein bisschen vorgelebt habt. Aber das Ganze funktioniert, wir kennen uns ja nun mal ein bisschen, das funktioniert bei euch ja ohne Verbote beziehungsweise ohne Stress.
Aber natürlich auch mit der Erklärung, was es bedeutet, wenn wir tierische Produkte essen. Und bei uns ist auch tatsächlich eine heiße Diskussion über Milch. Produkte im Haus. Das ist so das, was es noch, ja, immer noch so ein bisschen vorkommt. Also meine Frau, das sind so 2 Liter Milch, die noch hier im Monat anfallen bei uns für den Kaffee. Da kriege ich sie nicht weg, wobei ich bin schon auf Ersatzprodukte.
Das weiß ich, du bist, genau, das ist ja schon.
Also ist alles gut und manchmal ist es noch ein Joghurt, aber tatsächlich sind viele, viele Dinge ersetzt. Eier gibt es manchmal noch, aber tatsächlich die vom Bauernhof.
Also ich muss hier gerade mal einhaken, weil ich weiß ja, wer mir zuhört. Ich weiß jetzt, dass ein paar mit den Augen rollen, allerdings das Ort, in dem Volker lebt, ist mein Geburtsort. Ja? Von daher kann ich euch tatsächlich versichern, diesen Bauernhof gibt es tatsächlich. Das ist wahrscheinlich.
Naja, Bauernhof ist aus meiner Sicht auch tatsächlich schon wahrscheinlich eine Nummer zu groß. Das sind, das sind 20 Rinder und ich weiß gar nicht, 60, 70 Hühner. Du kannst da so eine Hühnerpartnerschaft machen. Ja. Das machen wir nicht, weil dann bekommst du das Huhn am Schluss als Suppenhuhn. Das will ich nicht. Ja. Aber tatsächlich holen wir dort die Eier und ich kann sehen, wie die Hühner leben. Und wenn es dort keine Eier gibt,
dann gibt
es keine Eier. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass es oft keine Eier gibt. Ja. Also das heißt, das ist so das, was noch an tierischen Produkten bei uns übrig ist.
Ja. Ich meine, jetzt gerade noch ein kleiner Exkurs, was irgendwie ganz aktuell ist. Der Betrieb hat jetzt sogar komplett auf Biolandwirtschaft, glaube ich, umgestellt.
Nee, das ist der Bruder.
Ach so, okay, aber ich weiß, also die sind da sehr, also wie gesagt, nicht, dass ihr euch jetzt daran aufgeilt, also genau das ist ja auch unser Thema, wie geht man damit um? Jetzt weiß ich aber auch, dass zum Beispiel gerade von deiner Tochter viel Einfluss kommt bei euch in der Küche. Ich bin jetzt ganz indiskret, da hängt so ein schönes Plakat von Firmen auch durch die Bank weg, also mit Gillette und was da alles draufsteht, zum Beispiel die Tierversuche.
Das war ich allerdings, muss ich zugeben.
Ah, okay, ich dachte, das käme von...
Nein, das war ich. Das ist tatsächlich, der hängt dort aber auch absichtlich, weil in der Küche findet viel Leben statt. Ja. Das ist auch nicht nur für uns, sondern das ist auch für Gäste. Das ist tatsächlich, ich sag mal so, diese Geschichte, ich bin jetzt nicht derjenige, der in Facebook Diskussionen macht mit Menschen, aber tatsächlich unsere Freunde sehen sehr demonstrativ und es ist tatsächlich auch, im Alltag vergisst man ja manchmal Dinge und man kauft irgendein Produkt, das man eigentlich gar nicht kaufen will und deswegen hängen diese Marken ganz bewusst in der Küche, damit auch nicht versehentlich irgendein Produkt, weil es ist, wie du gesagt hast, Gillette, schönes Beispiel, du kaufst mal aus irgendeinem Grund einen Einwegrasierer, dann musst du auf eine andere Marke ausweichen und das geht nur, indem du dir diese Marken präsent hinhängst, jeden Tag siehst du sie und es schneidet auch ein bisschen ein im Supermarkt, weil es sind doch verdammt viele.
Aber ich habe jetzt auch schon einmal bei euch...
Auch Kondome. Wirklich, ich habe gar nicht recherchiert, warum man da Tierversuche macht. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Aber es sind wirklich, du findest Produkte, wo du denkst, du glaubst es nicht, warum muss man da Tierversuche machen? Also da ist der gesunde Menschenverstand wirklich manchmal...
Also ich meine, ja, gerade
so bei... Man kann Hühnchen abrasiert, um eine Rasierklinge zu testen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es muss bessere Methoden geben.
Ist im Übrigen auch bei Hundefutter ganz interessant. Also es gibt Tierversuche für Hundefutter, die irgendwie darauf abzielen, inwiefern sich irgendwelche Sachen dann beim Hund entzünden. Also teilweise auch sehr paradox. Jetzt weiß ich aber auch, ihr wart irgendwie gerade im Urlaub gewesen. Auch da findet zumindest mit euren Kindern in gewisser Weise ein Austausch statt.
Na, war seit langen Jahren wieder eine Flugreise.
Genau. Das wurde aber, jetzt bin ich schon wieder indiskret, deswegen habe ich ja dich genommen, weil ich weiß, bei dir kann ich einfach indiskret sein. Nein, aber ernsthaft, also ich weiß, ihr redet da drüber.
Genau, es ist schon klar, also es gab, meine Tochter hat sogar 2 Flugreisen in diesem Jahr gemacht und wir sind jetzt noch nicht ganz klar, aber wir werden sie über irgend so einen Ablasshandel kompensieren. Das ist natürlich nicht der Idealfall, aber ich sag mal, das ist irgendwie diese Brücke und es bedeutet jetzt eine Flugreise für uns dann auch wieder Pause, mal mindestens 2 Jahre, bis das wieder ein Thema ist. Das nächste Mal, es muss wieder näher sein, es muss mit dem Auto erreichbar sein. Ja, das sind die Dinge. Aber es ist eigentlich kein, ich finde das nicht, dass man sich da einschneidet, sondern das ist einfach bewusster Umgang. Ja. Es ist ein Privileg, dass wir mit dem Flugzeug reisen können. Dieses Privileg, finde ich, jeder, der sich das leisten kann, dem steht es auch zu. Allerdings, wir sollten es mit Demut und Bedacht auch nutzen.
Genau, und halt auch die Weitergabe an die nächste Generation.
Genau.
Also entsprechend, so redet ihr dann auch mit euren Kindern darüber. Genau.
Also wie gesagt, ich will das gar nicht verteufeln. Es gehört auch heute in der Zeit dazu. Wir wollen, also ich glaube, keiner möchte zurück. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass wir reisen können. Aber ja, ich glaube, es ist nicht in Ordnung, dass wir für 30 Euro fünfmal im Jahr oder sechsmal im Jahr auf irgendeine iberische Insel fliegen. Ich finde, das sollte sehr mit Bedacht sein und das sollte man genießen. Und sich dann auch nach Möglichkeit in dem Land, das man bereist, gut benehmen.
Ja, du hast mir ja ganz begeistert erzählt, wie toll da die Supermärkte bestückt waren, ja, im Gegensatz zu uns.
Also tatsächlich war ich überrascht. Also ich war nicht Party machen, aber wir waren auf Ibiza. Also das ist eine wunderschöne Insel und wahrscheinlich noch schöner, wenn nicht so viele Menschen da sind. Also Strände voll, aber das war auch gar nicht so unser Ziel. Wir waren morgens früh am Strand und haben dann viel gesehen von der Insel. Und ich war sehr überrascht, weil ich habe einen Geschäftspartner, der lange Zeit in Spanien gelebt hat. Und als Vegetarier warst du in Spanien eigentlich fast sowas wie dicht an der Hungersnot über Jahre, weil tatsächlich sehr fleischlastig, die Küche fischlastig, und wenn du das alles nicht isst, dann hast du echt...
Obwohl mich das immer wieder wundert, weil...
Die leichte mediterrane Küche meinst
genau,
du
jetzt? Genau, ja.
Das findest du eher bei den Italienern. Also bei den Spaniern ist tatsächlich, musst du immer gucken, und wenn dann irgendetwas scheinbar gut zu essen ist, auch in der Bäckerei ist, dann Schweinefett drin. Also wirklich sehr, sehr fleischlastig habe ich das erlebt. Und jetzt war ich total hochzufrieden über die Supermärkte, die zum Teil eine bessere vegetarische und vegane Abteilung haben, als ich sie hier bei mir um die Ecke finde.
Also ist halt die Frage, ob das dann eine demografische Geschichte speziell jetzt wegen Ibiza ist, was ich denke, bei Ibiza immer noch so ein bisschen an die Hippies, oder ist das,
es mag sein,
ist das mehr so ein gesamter Wandel?
Also die Hippie-Kultur ist natürlich dort präsent, aber natürlich sind auch viele andere Menschen, die dort Party feiern. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob das so viel ausmacht.
Wir nehmen es mal als positive Entwicklung auf jeden Fall.
Ja, und also wirklich, wir sind gut durch diese zwei Wochen gekommen und ich war sehr erfreut.
Also jetzt habe ich noch eine Frage so speziell. Wie läuft das bei euch ab zum Thema Einkauf? Ich war einmal bei dir gewesen, da weiß ich noch, kam deine Frau vom Einkauf, dann kam irgendwie so deine Tochter die Treppe runter und hat erstmal so den Einkauf inspiziert. Also da findet schon, wahrscheinlich fällt dir das ja gar nicht mehr so auf, weil das bei euch ja normal ist. Aber da ist schon einfach eine generelle Dynamik da.
Naja, es wird, also ich bin zum Beispiel... Also
was wird gekauft? Ist das Bio? Ist das gut? Ist das...
Also es muss nicht zwingend Bio sein.
Nein,
aber tatsächlich findest du bei uns viele Bio-Produkte, aber es ist jetzt kein Zwang. Also es gibt auch, das ist auch etwas, was ich ja bei dir immer wieder höre, auch das Regional hat einen Aspekt.
Genau.
Das heißt, wenn wir Sachen von hier kaufen können, was jetzt gerade in dieser Zeit ganz gut geht, dann machen wir das auch. Das, was du gerade zum Beispiel angesprochen hast, der Hof, der auf Bio umstellt, das ist so ein Ort weiter, da werde ich künftig meine Kartoffeln holen. Das heißt, die sind jetzt gerade in der Umwandlung auf Bio. Und ich finde das schön, wenn du tatsächlich die Produkte vor Ort kaufen kannst. Das ist manchmal etwas unbequemer, weil du halt dann auch, musst dann dreimal fahren, um Sachen zu holen. Aber ich finde die Vorstellung, dass wenn ich Sachen kaufen kann und weiß, wer sie gemacht hat, ich finde die gut.
Ja gut, das ist ja auch immer relativ. Ich habe am Anfang meiner veganen Zeit, ging es mir ja so, wie es auch der Moses gesagt hat, also Anfang meiner veganen Zeit war ich zum ersten Mal überhaupt jemals in einem Bio-Supermarkt, zu meiner Schande. Ja, also ich habe 40 Jahre gebraucht, um überhaupt mal in einen Bio-Supermarkt zu gehen, und dachte dann auch so, na, jetzt fährst du irgendwie zwei oder dreimal die Woche in Bio. Gut, ich habe das Glück, der ist bei mir im Nachbarort. Also das sind wirklich 3 Kilometer. Aber auf der anderen Seite, man muss ja dann auch sehen, wenn ich dann natürlich im Bio-Supermarkt, oder ich meine, ich habe ja auch 3 Hofläden im Ort, wenn ich da dreimal, gut, im Ort kann ich hinlaufen, aber wenn du da dreimal hinfährst und dafür aber eine dreimal Tomaten aus Timbuktu kaufst, ja, die irgendwie transportiert sind, also das hat sich ja ganz schnell auch egalisiert. Aber was mich jetzt nochmal interessiert ist, diese Lebensmittelinspektion deiner Tochter, also da findet trotz allem ja bei euch so eine gewisse Dynamik statt. Also das, ich will damit nicht sagen, dass deine Kinder verwöhnt sind, aber da wird schon, also jeder achtet so ein bisschen drauf, ja, damit ist, alles so ein bisschen harmonisch ist.
Es geht schon darum, was ist da drin? Also ich bin ein ganz furchtbarer Einkäufer.
Ne, du bist ja wie ich.
Ja, du bist ja so, du
liest
ja.
Da kriegen die Leute manchmal die Krise, weil ich bin eine Stunde im Markt und lese dann. Und dann google ich auch manchmal noch die Bestandteile, wenn ich nicht weiß, was da drin ist.
Also ich bin da schon sehr, das ist auch nicht so, das hört sich jetzt so an, als wenn ich furchtbar gesund lebe. Mache ich gar nicht. Also ich kann auch etwas nehmen, was ungesund ist, aber ich will wissen, was es ist.
Genau.
Ja, also das ist eigentlich das, was mich umtreibt. Und ja, also wir gucken eigentlich alle und wir haben wirklich viele Produkte bei uns, ich sag mal, so ein privater Index. Oder es gibt sie wirklich dann einmal im Jahr. Also, dass man einfach damit sorgsam umgeht und man kann damit ganz gut leben, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, man verzichtet auf irgendetwas. Also, du findest auch eigentlich für alles eine tolle Alternative. Also, das ist das, was ich feststelle.
Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wie ist das jetzt so, gut, jetzt sind deine Kids auch schon ein bisschen älter, aber ich nenne es jetzt einfach mal so Kindergeburtstag, Party, Übernachten, Freunde, Schule. Wie ist da so der... Gibt es
also Probleme? Zweigeteilt. Bei der Tochter ist es tatsächlich so, dass die unseren Lebensstil eigentlich zumindest mal bei dem weiblichen Teil der Klasse weiter verbreitet hat, im Gegenteil verschärft. Also ich glaube, ihr ganzes Umfeld ist bis auf eine ihrer Freundinnen ist mittlerweile vegetarisch. Also das breitet sich tatsächlich aus. Zum Teil sogar auch tatsächlich vegan. Also da glaube ich, habe ich sehr viel Hoffnung auf die nächste Generation. Bei meinem Sohn ist es so ein bisschen so, dass das eher, es macht ihm aber nichts aus, dann die Jungs sind doch alle noch so klischeehaft beim Fleisch. Das ist sehr, sehr witzig eigentlich zu beobachten. Also das ist tatsächlich eher noch so ein Klischee, aber tatsächlich...
Aber ich sag mal, da ist zumindest eine Akzeptanz. Also das ist jetzt dann kein, da findet kein, Mobbing oder
Wie auch immer statt. Es ist auch, wenn bei uns etwas ist, dann ist es klar, dass es kein Fleisch gibt. Also das ist auch irgendwie, würde auch keiner erwarten. Mhm. Und die kommen auch alle ganz gut mit dem, was wir auf den Tisch stellen, zurecht. Also alles gut.
Und das erklärt ihr das dann sowohl den Kids als auch den Eltern? Also findet da dann ein Dialog statt oder wissen die einfach schon mittlerweile, bei euch ist das so? Und
na gut, also ich bin jetzt keiner, der jetzt missionarisch unterwegs ist. Also ich will jetzt hier nicht jemanden das alles schlecht reden. Aber natürlich, wenn mich irgendjemand fragt, dann kriegt er entsprechendes zu hören, klar.
Das heißt aber im Prinzip, ihr geht damit einfach, also halten wir mal fest, ihr geht damit super entspannt um. Es kann letztendlich könnte jeder machen, was er will, aber durch Vorleben und die Dynamik mit.
Ich glaube, nur so kriegen wir es hin. Also ich glaube tatsächlich, einen richtigen Wandel kriegst du ja. Das heißt, jemand, der meint, dass er, ich sage ja immer Fleischfresser, dass er Fleisch fressen muss, der wird das nicht ohne weiteres ablegen. Das siehst du ja auch in diesen komischen Hassdiskussionen bei Facebook, das kannst du nicht machen. Das ist eine Erkenntnis und du musst offen dafür sein, was es bedeutet. Und für mich ist irgendwann, also das ist ja so, es geht ja so Stück für Stück.
Ja, es geht ja nur mit den nächsten Generationen. Genau. Also ich meine, jetzt so, deine Kinder sind ja die Zukunft, also blöd sich so die Phrase anhört, aber es ist ja nun mal so.
Es gibt so ein paar Punkte, die mich schon aufregen. Also zum Beispiel regt es mich auf, dass Wasserpreise erhöht werden und das aufgrund letztendlich der Tierhaltung zuzuschreiben ist und ich das mitbezahlen muss. Das ist so ein Punkt, wo ich manchmal nicht an mich halten kann, weil das ist einfach, ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, da muss jeder, der den Schaden verursacht, eigentlich auch dafür aufkommen. Und letztendlich wäre das für mich nur fair, dass, wenn wir jetzt mal den Prozess an sich so stehen lassen, dass er so ist, dann müsste aber die Verunreinigung des Wassers und die Aufbereitungskosten, die müssten komplett in den Fleischpreisen drin sein.
Das ist richtig,
bin ich voll. Sind sie
also
aber nicht.
Vor allem auch bei der Produktion. Also wenn einfach mal diese ganzen...
Also ich möchte damit nicht das System rechtfertigen. Also
wir können das System ja nicht abschaffen
von heute auf morgen. Aber wenn wir jetzt hier in diesen Systemen denken, dann finde ich, bitte alle Kosten dorthin, wo sie hingehören. Und wer Kosten verursacht, der soll sie auch bezahlen. Das heißt, eigentlich müssten wir uns sofort verabschieden von irgendwelchen 79-Cent-Packungen von Wurst und Fleisch. Das kann nicht sein.
Wobei das Spannende ist ja, ich meine, es gibt ja jetzt auch bald, oder wenn ihr das hört, gibt es ja schon den Wasser-Podcast. Was ich da ja ganz spannend finde, ist auch gerade diese Nitratdiskussion. Also ich meine, diese Nitratbelastung ist nicht wegzudiskutieren. Interessanterweise ist es aber so, wenn du dir jetzt irgendwie so eine 100-Gramm-Packung von dieser schlechten, weiß ich nicht, Salami aus dem Discounter kaufst mit Nitratpökelsalz, haust du dir irgendwie die zehnfache Menge rein. Also ja. Auf der einen Seite wird da was kaputt gemacht, da weggenommen und dann damit Geld verdient und den Rest bezahlen wir alle. Ja, also ganz, das System ist in sich.
Also ganz spannend finde ich ja auch, weil tatsächlich dann ja du oft noch auch in dem Thema vegane Kita, was du da angeschnitten hast, Hörst du ja oft auch, dass dann Leute den bekannten Arzt zitieren, der sagt, Fleisch gehört zur Ernährung eines Kindes oder Wurst.
Also jetzt und ganz neu war ja für mich, dass wirklich 30, 40 Leute, also eine ganze Menge, wenn das einer schreibt, denke ich immer, naja, haben geschrieben, also es gab zwei Varianten, vegane Kinderernährung ist per se verboten. Von wem auch immer. Und dann haben ganz viele geschrieben, also Ärzte verbieten vegane Kinderernährung. Wo ich so gesagt habe, wie kommen die Leute auf sowas?
Also erstens bin ich immer vorsichtig, weil tatsächlich weiß ich jetzt gar nicht, ob Ärzte überhaupt in ihrer Ausbildung, ob die überhaupt Ernährung in dem Sinne haben. Ich bezweifle es. Jeder, der mal im Krankenhaus war, weiß, dass letztendlich, also medizinische Betriebe zumindest nicht immer die Ahnung haben von gesunder Ernährung. Das habe ich jetzt erstmal berechtigte, glaube ich, auch Zweifel an dem System. Und tatsächlich, wenn du dir Wurstwaren anschaust, weißt du, du guckst drauf, dass deine Kinder kein Zucker essen. Aber dann schau dir doch mal bitte an, wie viel Zucker in einer Fleischwurst ist.
Genau, ja, Zucker, Salz, genau.
Ja, also das heißt, da wird unter dem Deckmantel, dass du irgendwas Deftiges oder sonst was isst, eine Portion Zucker abgeladen, die nicht ohne ist. Also gesunde Ernährung sieht anders aus.
Aber jetzt genau nochmal kurz zum Abschluss zurück zu dieser veganen Kita. Also ich frage mich dann so, wie gesagt, ich habe keine Kinder, ich schicke keine Kinder in die Kita, werde es wahrscheinlich auch nicht mehr tun. Also finde ich es cool, dass es das gibt. Aber warum ist das dann so ein Diskussionsaufhänger, um seinen Frust abzuladen? Weil ich denke mir immer, da, so viele Leute, die darüber diskutieren, so viele können ja gar nicht ihre Kinder in diese eine Kita schicken, über die diskutiert wird.
Also ich persönlich glaube tatsächlich, dass da sehr viel Alibi drin ist, weil nämlich, wenn du anerkennst, dass dort vielleicht etwas Richtiges gemacht wird, dann steht natürlich dein tägliches Leben und deine tägliche Bequemlichkeit in Frage. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Aber ich kann nur jeden ermutigen, einfach auch den ersten Schritt zu machen. Und das ist das, was du auch immer wieder im Podcast in den letzten Ausgaben, die wir hier auch hier gemeinschaftlich entstanden sind, gesagt hast. Einfach den ersten Schritt auch mal machen und zu merken, es ist überhaupt nicht schlimm. Also das ist tatsächlich, viele, viele Produkte braucht man nicht. Und wie viel Obst- und Gemüsesorten ich in den letzten 15, 16 Jahren entdeckt habe, die ich vorher nicht kannte. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn du einen schönen Kürbis anbrätst oder auch mit Panade, das ersetzt für mich jegliches Fleischgericht.
Ja, ich sag das ja immer, du könntest theoretisch auch irgendwie Esspapier oder Reiswaffeln nehmen können, wenn du die fett panierst und richtig ausbrätst, schmeckt kein Mensch den Unterschied, weil der Geschmack kommt oft woanders her, ja.
Und wir könnten so weit sein, wenn einfach jeder ein bisschen sich mal zurücknimmt. Das wäre erstmal der Anfang. Ja, das ist eigentlich das, was ich eigentlich viel wichtiger finde. Und wenn jemand sich vielleicht nicht im ersten Schritt und im zweiten Schritt von Dingen trennen kann, dann kommen wir doch einfach wieder dahin, dass es ist ein Lebewesen, das getötet wird. Auch damit muss man, selbst wenn man es isst, muss man damit sehr sorgfältig umgehen. Und es kann dann einfach aufgrund dieses Prozesses kann es kein Alltagsgericht sein. Wenn man sich nicht lösen kann, dann sollte man wenigstens reduzieren. Ich glaube, das wäre das Mindeste, was man machen kann.
Auf jeden Fall. Also genau, das. Ich sage das ja immer. Ich meine, ich bin in meiner Handlung sehr konsequent gewesen, wobei ich sage ja bei mir auch immer, das waren verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Ich war vorher schon für meine Begriffe im Tierschutz engagiert, bin aber trotzdem, weiß ich nicht, seit 20 Jahren im Anführungszeichen Haustierschutz, sage ich ja heute.
Es gibt immer noch Tiervereine, die grillen, gell? Das ist
Ja, aber das wird aber, also da ist dann doch die Kritik mal langsam auf fruchtbare Böden gestoßen. Also es gibt so ein, zwei Tierschutzvereine, aus denen bin ich persönlich ja ausgetreten, wegen dem Grillen, wo ich jetzt mittlerweile gesehen habe auf den Flyern, dass es da zumindest jetzt auch mal vegane Alternativen gibt. Ich würde mir noch wünschen, dass es bei diesen Sommerfesten, ach, da hatten wir es, das war auch, da hatten wir es ja auch von, ne, bei in der Schule irgendwie.
Das ist Katastrophe.
Schulprojekt, die Erde, dann wird ein Kräutergarten gepflanzt und dann gibt's auf dem Schulfest, gibt's dann aber die Würstchen vom Grill.
Also gemeinschaftliches Grillen, das ist für mich immer noch so ein Graus, weil.
Also da weiß ich auch, da springt dir schneller tatsächlich der Zacken aus der Birne als mir. Da bist du ja recht.
Nein, du hast tatsächlich, ich sage, hochgebildete Menschen, ja, mit denen du dann einen Nachmittag irgendwo verbringst und feierst. Und dann siehst du das abgepackte Fleisch mit der Billigmarinade und da kann ich mich nur, also die schleppen dann ihre Weber-Grills an, um zu grillen und es liegt wirklich nur der billigste Dreck auf dem Grill. Ich werde das bis heute nicht verstehen.
Und also, du bist doch jemand, der dann aber in so einer Situation auch was sagt. Auch auf die Gefahr hin, sich dann vielleicht zwar unbeliebt, was heißt unbeliebt, aber unbequem zu machen, aber da weiß
ich... Aber
du siehst, du kommentierst das auf jeden Fall dann.
Bei mir reicht dann oft auch schon der Blick, den ich auf den Teller werfe.
Ja. Das kann auch schon viel sagen, ja.
Ich weiß es nicht, damit kann ich wenig anfangen, insbesondere wenn du gerade bei einer Veranstaltung bist, wo es um die Kinder geht und da sind wir wieder bei dem Bogen, da geht es um die Zukunft, genau. Und da liegt dann die besagte Zukunft der Kinder auf dem Grill und dieses Bild kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf und vor allen Dingen, da geht es mir sogar noch gar nicht mal um die Situation, dass dort gegrillt wird, sondern es geht um das, was da gegrillt wird.
Ja.
Ja, weil davon ist nichts anständig produziert, wenn man überhaupt das anständig produzieren kann,
ja,
aber es ist das Letzte vom Letzten. Das
Letzte vom Letzten, genau, ja. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kommentare habt, ja, auf jeden Fall vielen Dank dazu. Schreibt mir gerne. Wie gesagt, ich weiß, es gibt so zwei Themen, also vegane Kinderernährung. Das Ganze kann man dann noch steigern mit veganer Hundeernährung. Das ist ein Trigger-Thema. Da kannst du alle aus der Reserve locken. Im Übrigen, das gehe ich demnächst auch mal an. Ich habe mich zwar immer davor gedrückt und habe gesagt, ich will nicht. Jetzt wissen aber halt leider viele, viele Leute, dass ich ja als Hunde Diplom-Fuzzi da sehr affin bin und wird immer wieder nachgefragt. Also es wird irgendwann demnächst eine Folge geben, vegane Hundeernährung, und zwar mit Björn Muschinski und mir. So viel kann ich schon mal verraten. Wir sind uns da schon einig. Wir müssen nur noch einen Termin finden, wann wir das gemeinsam machen. Spätestens vielleicht auf der Xond. Ich weiß, das kann ein Reizthema sein, wie man jetzt hört bei dir, bei mir, bei uns sind es keine Reizthemen, sondern es sind wichtige Themen, die angesprochen gehören. Aber mich würde wirklich interessieren, wenn ihr Bock habt, mir dazu was zu schreiben, geht auf mein mittlerweile privates, ich habe nur noch ein Facebook-Profil zurzeit, das erkennt ihr ganz einfach an Erik Hübner, dann ist so ein V in Klammer und zwei Bilder mit Wölfen, da könnt ihr mich abonnieren, adden, da könnt ihr mir auch schreiben, ist alles freigeschaltet. Wenn ihr da eine Anmerkung zu habt, egal in welche Richtung, es geht jetzt nicht um Kritik in Einzelfällen, sondern zu dem ganzen Thema, schreibt mir ruhig, mich interessiert dazu eure Meinung, auch wenn ihr Kinder habt, wie ist es bei euch, wie macht ihr das, wie geht ihr damit um? Ich bin da sehr offen und ja, wie gesagt, in Anbetracht dessen, dass ich keine eigenen Kinder habe, bin ich da auch gerne interessiert, wie das so läuft und Ich sag mal vielen Dank.
Ein letztes Wort noch. Ja. Weil tatsächlich, ich glaube, dass die meisten Eltern sehr bewusst Entscheidungen treffen für ihre Kinder. Wenn Eltern ihre Kinder in eine vegane Kita schicken, dann ist es okay für mich.
Und ja, absolut.
Und die haben eine Entscheidung getroffen, ja, und ich gehe davon aus, dass die auch alles dafür tun, dass die Kinder alle Vitamine und alles, ja, was sie brauchen, bekommen. Die haben sich Gedanken darüber gemacht.
Also
und, und ich bin mir sicher, wenn du in dieser Kita in einem Jahr die Kinder untersuchst, dann wirst du sie werden alle ganz normal entwickelt sein, es hat keins einen Schaden genommen und deswegen einfach, ich meine, Eltern wissen schon, was gut ist für ihre Kinder und nicht seine eigenen Dinge auf andere projizieren.
Also im Übrigen, das ist auch das Spannende, also diese, wo es da so drum ging, diese vegane Kita in Frankfurt ist ja sogar tatsächlich auf Initiative der Eltern entstanden. Also ich finde, und das ist eigentlich wieder das Schade, das ist wie damals beim berüchtigten Veggie-Day, da wird die Diskussion auch von den Medien, also da kritisiere ich tatsächlich auch mal in dem Fall tatsächlich die Medien, was ich relativ selten mache, da wird die Diskussion wieder in so eine falsche Richtung geschoben. Also die Initiative kam von Eltern, die haben sich da alle Gedanken gemacht, hingesetzt, haben gesagt, okay, auch mit den Erziehungen, wie können wir das umsetzen? Und wir setzen das um. Und ich finde, wie du schon sagst, lieber mal in ein, zwei Jahren gucken, so wie läuft das? Wie ist das angenommen worden? Kommen vielleicht gar keine Kinder mehr? Ist die Kita leer? Ist es nach hinten losgegangen? Oder ist die Riesen voll? Oder ist die Riesen voll? Hat die eine Warteliste von 5000 Leuten? Also ich finde, weißt du, das ist genau der Punkt. Einfach mal so 2, 3, 4 Jahre laufen lassen, gucken, wie es läuft und sich dann halt auch mal eingestehen, hey, das ist ein Erfolg, das läuft gut, die Kinder sind gesund, die Wartenlisten sind riesenlang, da ist ein Riesenbedarf. Also warum nicht einfach dann in diese Richtung gehen? Und das, finde ich, ist so ein bisschen das Schade. Das wird halt eben gerade wieder in so eine komplett andere Richtung diskutiert. So nach dem Motto, weil jetzt das Kind in die vegane Kita geht, hat es morgen irgendwelche Mangelerscheinungen. Also das ist ja eh alles Quatsch. Aber warum da, also ich lese nirgendwo so, warum ist das entstanden, wie viele Eltern waren das, also was ist so der Wunsch? Also ich werde mich da auch noch, weil jetzt in Frankfurt ist die Nähe, ich versuche mich da auch noch ein bisschen dahinter zu klemmen und dann noch ein bisschen mehr rauszukriegen. Vielleicht kriegen wir das auch mal in den Podcast rein. Aber mich würde einfach mal interessieren, so wie ist das entstanden, wie lange geht das schon, wie viele Eltern waren das, wie kam der Wunsch? Warum ist das so? Davon liest man gar nichts. Es gibt dann nur gleich diese flachen Diskussionen, wo dann entweder alle sagen, finde ich gut, ich finde es auch gut, oder wo einfach nur drauf geprügelt wird. Aber einfach mal dieses Warum und warum ist das so und wie wird es mal in 1, 2 Jahren sein? Da sind wir dann irgendwie schon wieder zu kurz, wenn du arbeitest.
Mich würde interessieren, was gibt es da zu essen?
Ja, auch. So, natürlich, zum Beispiel, also das wird mit den Kindern zusammen gekocht, so wie der Michael das macht in Mainz. Bei
wo seinem kommen Schulprojekt. Die Sachen her?
Wo kommen also die Sachen her?
Das sind all die Dinge, die mich interessieren würde. Mich interessiert das Thema an sich nicht, weil ich glaube, das hat die Initiative, die das auf den Weg gebracht hat, genügend diskutiert. Da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen. Mich würde dann tatsächlich eher interessieren, wie sieht das aus?
Genau.
Und vielleicht auch tatsächlich, hält das durch, funktioniert das und wie ist das Interesse? Das sind all die Dinge, die mich jetzt interessieren würden.
Ja,
so würde ich eine Geschichte machen, ja?
Genau, das versuchen wir mal rauszukriegen, ja. Wie gesagt, das Thema ist vielfältig. Wenn ihr mögt, schreibt gerne. Wenn ihr Fragen habt, auch an Volker, whatever, schreibt einfach, schreibt ihm, schreibt mir. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.